Die Heldenreise, Eltern zu werden. Juhu, wir werden Eltern. Im Kopf entsteht die Vorstellung einer perfekten Seifenblase. Alles läuft, das Zimmer ist eingerichtet, das Baby kann kommen. Doch dann, die Geburt verläuft anders als gedacht, den Eltern fehlt der Schlaf, sie fühlen sich total überfordert und das Kind schreit und schreit und schreit. Die Eltern fühlen sich alleine. Die Seifenblase vom perfekten Familienglück platzt. Was nun? Herzlich willkommen bei Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marthe Woltering und wir wollen uns heute mit dieser Thematik beschäftigen. Dazu möchte ich meinen Gast Petra Kräuter begrüßen. Petra, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Petra, erzähl mir doch mal von deiner Arbeit und davon, mit welchen Fragen die Menschen zu dir kommen.
Ja, viele Familien, die sich bei uns, bei der Caritas Starthilfe melden, sind total erschöpft. Sie sind gerade Eltern geworden, also sie haben erlebt, wie man vom Paar zu Eltern wird und merken plötzlich, dass alles anders ist als vorher. Mhm. Also ganz konkret denke ich im Moment an eine Familie, die sich bei mir gemeldet hat, mit einem Mädel, das 3 Monate alt ist, das ist die Ida. Der Name ist natürlich jetzt verändert. Bei der Familie war das so, dass die Frau erzählte, die Schwangerschaft war ganz okay. Die haben sich gefreut, die hatten vorher eine super Tagesstruktur, der Job war eigentlich gut, haben gute Erlebnisse da gehabt und eigentlich war alles okay. Die Freunde und Familie, die haben gesagt, ja, so Säuglinge, die schlafen ganz viel, das, was du ja auch gerade schon gesagt hattest, die schlafen ganz viel, man hat eigentlich relativ viel Freiheit, man kann sie überall mit hinnehmen. Und dann war es eben so bei der Familie ganz anders.
Okay. Was war bei der Familie anders?
Also die Geburt war schon etwas holpriger, als sie sich das vorgestellt haben. Und dann ist die Ida mit nach Hause gekommen. Und in den ersten 14 Tagen ging es auch noch ganz gut. Da haben sie gedacht, ja, stimmt, schläft viel, alles gut. Und dann nach diesen 14 Tagen, die Eltern erzählten, als wenn so ein Schalter umgelegt ist, hat die unheimlich viel geschrien. Also die Eltern sind so verzweifelt, dass sie wirklich, die haben alles Mögliche versucht. Die haben gesagt, wir haben x Möglichkeiten versucht und dieses Kind schreit und schreit und schreit. Und wir sind total erschöpft und wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Mhm. Und dann sehen wir das bei den anderen und denken, ey, alle anderen kriegen das hin, nur wir nicht.
Ja.
Und das ist natürlich sehr frustrierend, sich so alleine zu fühlen dabei.
Also das heißt, Sie sind aus dieser Verzweiflung heraus zu dir gekommen?
Mhm.
Und mit welchen Fragen kamen Sie konkret und wie bist du dann an die Situation herangegangen?
Ja, also im Grunde genommen war es wirklich so, wir verstehen es nicht, was machen wir falsch? Das war so, wir machen doch irgendwas falsch, sonst wird die doch nicht so schreien.
Mhm.
Und dann haben sie auch noch erzählt, naja, wir haben uns natürlich schon mal erkundigt, wir haben in den Medien geguckt, Instagram und Co., sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Da ist es ja easy und entspannt und unkompliziert und die finden immer ganz schnell eine Lösung. Und vor allen Dingen, die Mutter sieht immer so gestylt aus.
Okay.
Das war so das, was die Mutter so sagte. Weil sie sagte, also ernsthaft, ich habe in der Regel kaum was gegessen am Abend, maximal Schokolade und Kekse. Meistens bin ich nicht geduscht und angezogen schon gar nicht, wenn mein Mann nach Hause kommt. Also die ersten paar Wochen war mein Mann noch zu Hause, da ging das. Aber jetzt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
Ja.
Und dann habe ich im Grunde genommen erstmal so gefragt auf so einer Skala von 0 bis 10, wie erschöpft sie denn ist. Ich sage immer 0, ihr Energietopf ist so ganz leer und 10, der ist ganz voll.
Mhm.
Und sie sagte dann so, naja, morgens vielleicht noch bei 2, ab mittags bei 0.
Oh, okay.
Und dann, also wenn ich das höre, dann wird mir wirklich deutlich, wie erschöpft die Eltern wirklich sind. Also das, wenn die das so sagen, das kann man eins zu eins glauben. Also da ist nie irgendwie, dass man sagt, ja, das ist eine Einstellungssache oder so. Die sind dann wirklich so erschöpft. Und dann sage ich, ja, das kann ich gut verstehen. Wenn man so erschöpft ist, so auf der Skala so niedrig ist, dann kann man einfach nicht mehr richtig denken. Aber das kann kein Mensch auf der Welt. Das ist wirklich erwiesen, dass Menschen, die die in der Erschöpfungsskala so niedrig sind, dass sie keine Lösungsideen haben, dass sie nicht mehr Empathie haben, sich nicht mehr in andere hineinversetzen können und sich einfach nur fühlen als nicht mehr fähig. Mhm. Und sagt dann, ja, Schlafmangel, das ist ja oft der Grund der Erschöpfung erstmal, wird weltweit als Foltermethode eingesetzt. Und dann, also ich glaube, wenn ich das Bild dann so nehme, dann ist es erstmal so klar, dass sie nicht als so alleine da sind mit dieser Erschöpfung, ja, und mit diesem nicht mehr können.
Das heißt, das Verständnis, was du nach der ersten Beratungsstunde für sie aufbringen konntest, hat denen auch schon mal ein bisschen geholfen.
Auf jeden Fall, sich eben nicht so alleine zu fühlen. Wenn ich dann sage, ja, eigentlich schreit jedes fünfte Baby so stark. Oh, und das ist erstmal, ne, dann merkt man schon, dass das gar nicht so ein seltenes Phänomen ist.
Ja.
Und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie viel Netzwerk habe ich und auch, was für ein Typ bin ich? Komme ich mit weniger Schlaf aus oder bin ich ein Typ, der am liebsten 10 Stunden schläft, damit ich stabil bin? Und das ist ja eine Temperamentseigenschaft, das ist ja kein besser oder schlechter, sondern einfach nur ein Unterschied bei uns Menschen in der Schlafgewohnheit. Das alleine kann schon ein Faktor auslösen. Und dann zum Beispiel Netzwerk. Gibt es Eltern, die unterstützend da sind? Oder bin ich hier alleine in Münster und habe kaum jemanden, der mich da wirklich unterstützen kann?
Mhm.
Das macht natürlich einen ganz großen Unterschied aus.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch vom Temperament des Kindes abhängig. Ich erläutere dann immer, ich versuche viel mit Bildern zu arbeiten, weil ich finde, dass so mit dieser Skala und mit anderen Bildern, ich versuche dann zum Beispiel deutlich zu machen, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann habe ich immer so eine Idee, als wenn diese kleinen Menschenkinder in so einem Bötchen liegen im Wasser.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die ja noch so Massenbewegungen machen und keine Augenkontrolle haben und wenn dann auch noch vielleicht von außen irgendwie Stress kommt, dass die Wellen von außen auch noch kommen, kann man sich vorstellen, wie unruhig dieses Boot ist.
Mhm.
Und eigentlich haben alle Kinder eine angeborene Regulationsfähigkeit, also um sich zu beruhigen, Regulationsfähigkeit ist Fachbegriff,
okay,
ne? um sozusagen zur Ruhe zu kommen.
Mhm.
Die versuchen, die Hände in die Mitte zu bringen und die Füße aneinander zu bringen. Aber wenn ich natürlich vollkommen außer mir bin, kann ich das als Kind auch nicht mehr. Und wenn ich eher ein neugieriges Kind bin, und man sieht oft den Kindern das an, die haben große Augen, die kriegen alles mit. Daran kann man schon oft sehen, das sind so ganz neugierige Kinder, die wollen alles mitkriegen und die kriegen auch alles mit und sind natürlich schneller auch erschöpft von den vielen Eindrücken.
Mhm.
Als wenn andere Kinder, die noch ein bisschen weniger neugierig sind, das vielleicht erst später entwickeln, das Neugierigsein und gar nicht so viel Input kriegen und deswegen auch gar nicht von so einem hohen Niveau in den Schlaf kommen müssen.
Hm.
Das macht einen ganz großen Unterschied. Und dann versuche ich zu sagen, was können wir Eltern tun, damit dieses Bötchen nicht mehr so schlingert?
Ja.
Und da helfe ich dann eigentlich ganz konkret mit einem abgestuften Beruhigen, nenne ich das. Also, dass man anfängt zum Beispiel die Hand auf die Brust zu legen, versucht einen Blickkontakt zu nehmen, die Hände zusammenzubringen oder die Füße zusammenzubringen. Und wenn man das dann auch im Beisein mit den Eltern macht, also ich selbst mache das nicht, ich habe maximal, ich habe meistens eine Puppe dabei, ich mache das nie mit dem Baby selbst, weil ich bin nicht die Expertin des Kindes, sondern die Experten sind ja die Eltern. Und das soll auch so bleiben, das finde ich ganz wichtig. Und dann zeige ich das vielleicht mal an der Puppe und die probieren das bei dem eigenen Kind aus und merken plötzlich, okay, wenn ich die Füße festhalte und die Hände festhalte, dann wird es schon ein bisschen ruhiger so. Und das ist eine Motivation.
Also das heißt, wenn ich da mal kurz fragen darf, die sind zur Beratungsstunde zu dir gekommen am Anfang.
Mhm.
Und als du dann in die gemeinsame Arbeit gegangen bist, bist du auch zu denen nach Hause gefahren?
Mache ich auch, genau. Ah. Also jetzt in der Zeit machen wir als Ersatz, der aber gut funktioniert, viel Videoberatung. Im Moment ist es so, dass wir auch die Erstgespräche in der Regel per Video machen und dann eben gucken, ist es hilfreich oder ist ein Hausbesuch sinnvoll.
Mhm.
Vor der Pandemiezeit war das eigentlich gang und gäbe, dass im Grunde jedes Mal ein Hausbesuch gemacht wurde.
Ja.
Weil man einfach nochmal, wenn man zu Hause da ist und merkt und sich Zeit nimmt, da kommt man, wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind ja 4 Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, und wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass man schneller an den Punkt kommt und schneller versteht, was ist denn in dieser Familie. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, so machen sie es und so machen sie es und so machen sie es. Wer sind wir, dass wir sagen, so ist es richtig? Ich sage mal, es gibt viele Richtigs. Es gibt viele Richtigs, und letztendlich muss die Familie ihr Familienrichtig finden. Also ja, man muss dahinter stehen und verstehen, okay, das kann ich, das verstehe ich jetzt, das habe ich jetzt verinnerlicht und das kann ich auch ausprobieren. Nur das kann ich auch umsetzen. Und ich kann das nicht machen, nur weil Frau Kräuter das jetzt so gesagt hat. Ich kann das vielleicht mal versuchen, weil Frau Kräuter das so gesagt hat, vielleicht hilft es zufällig und dann kann ich entwickeln, okay, ich mache das weiter. Aber eigentlich muss ich sozusagen darum werben, die Eltern mitzunehmen in den Gedanken und nicht einfach nur zu sagen, das ist der Punkt und das ist der Punkt und das ist der Punkt.
Du hast der Familie jetzt zum Beispiel geraten, dieses abgestufte Beruhigen mal auszuprobieren. Hat das funktioniert?
Ja, es hat funktioniert, aber eben, das habe ich auch der Familie vorher gesagt, wenn man was Neues ausprobiert, macht das gerade bei den ganz Kleinen Sinn, das morgens auszuprobieren. Also bei der Ida war das so, die Eltern hatten eine Strategie, nämlich die haben das Kind ins Tuch genommen oder in die Federwiege gelegt und da ging es einigermaßen, aber wurde zunehmend auch schwieriger. Und dann wurde von außen gesagt, hey, ich könnte die auch nicht immer in die Wiege da reinlegen, könnte die auch nicht immer auf den Arm nehmen, die muss doch auch mal alleine einschlafen. Und dadurch wurde der Druck bei den Eltern eigentlich noch größer.
Oh, okay.
So, das war so ein bisschen so, ihr verwöhnt die. Das habe ich versucht erstmal zu nehmen. Man kann Kinder in dem Alter nicht verwöhnen. Definitiv nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich was Neues lerne, vielleicht bei dem ersten Tag Schlaf zu lernen. Also morgens, wenn die Nacht, wie auch immer sie war, das erste Mal wieder einschlafen. Da ist der Schlafdruck, also die Müdigkeit, ziemlich groß bei den kleinen Babys. Das ist manchmal verwunderlich, selbst bei Kindern, die relativ gut schlafen, sind die total schnell wieder müde. Also da ist der Schlaf, wir nennen das Schlafdruck, also die Müdigkeit ist ganz groß, aber gerade wie bei den neugierigen Kindern, die haben noch nicht so viel Input. Das heißt, das Niveau vom Wachsein zum Schlafen ist noch niedriger. Und dann kann man gut üben, ob man eben mit dem abgestuften Beruhigen das Kind zum Schlafen bringen kann. Und dann sage ich immer, ab mittags, nachmittags machen Sie das, was funktioniert. In die Trage, wenn man im Kinderwagen ist, die Trage mitnehmen. Dass man mal, bei manchen hilft es, bei der Ida war das nicht so, die konnte gar nicht Auto fahren. Autofahren ging gar nicht.
Okay.
Manche fahren nachmittags um 17 Uhr, das ist so eine ganz klassische, schwierige Zeit, mit den Kindern eine Runde Auto. Und sagen, naja, wenn es dann erstmal hilft, um diese ganz schwierige Schreizeit zu überbrücken, darf man das auch tun oder die Föhn-App anstellen oder Staubsauger anmachen.
Was ist die Föhn-App?
manche merken, dass beim Föhnen die Kinder dieses Geräusch, das scheint wahrscheinlich ein Geräusch zu sein, was so ähnlich ist wie Mutterleib, das kann unheimlich beruhigend wirken. Und dann merken die Eltern das und dann stellen den Föhn an und merken, dass das Kind sich beruhigt.
Okay.
Und ich finde, wieso soll man das dann nicht nutzen?
Ja.
Um gerade eben auch die ganz schwierigen Zeiten zu überbrücken. Aber was ich immer sage, hilfreich ist es, in anderen Zeiten was anderes zu üben, weil wir wollen jetzt nicht das ein Jahr lang nur den Föhn mitnehmen oder die Föhn-App gibt es inzwischen schon, die kann man dann leichter mitnehmen als den Föhn selbst. So. Es macht schon Sinn zu gucken, wie kann ich das Kind aber wirklich Step by Step individuell unterstützen, immer mehr ein bisschen elternunabhängiger einzuschlafen. Weil wenn das Einschlafen sehr elternabhängig ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie nachts auch häufig, also jedes Kind wird nachts wach. Also im Grunde kann man fast sagen, stündlich wechselt Tiefschlaf und Leichtschlafphase. Und immer wenn der Übergang von der Leichtschlafphase in die Tiefschlafphase ist, ist wieder ein Einschlafen notwendig. Und wenn das dann sehr gekoppelt ist, auch noch bei einem 10 Monate alten Kind zum Beispiel, sehr gekoppelt ist an dem Stillvorgang, dann kann das sein, dass die Mütter eben jede Stunde stillen. Okay. Und dann gar nicht zum Schlafen kommen. Und dann macht es Sinn, auch mit den Kindern zu üben, wie kann ich langsam ohne Stillen einschlafen, um die Wahrscheinlichkeit größer zu machen, dass die Kinder ein eigenes Einschlafritual entwickeln und diesen Übergang selbst wieder schaffen.
Ja.
Und bei der Ida war das zum Beispiel so, dass es bei den ganz Kleinen ist das manchmal hilfreich, dass die sind noch so ganz am Anfang. Da kann man zum Beispiel, wenn beim Stillen habe ich der Mutter geraten, schon mal irgendwie ein kleines Kuscheltuch oder sowas dazu zu nehmen. Die Mutter sagte dann so, ja, aber ich darf das ja nicht ins Bett nehmen. Es geht gar nicht, um ins Bett zu nehmen. Da ist das Thema plötzlicher Kindstod oder so, steht da im Raum, dass das Bett darf, ne? Da darf also nichts mit im Bett sein. Da haben die Eltern oft Ängste. Und dann sage ich, ja, das ist ja auch richtig, dass sie darauf achten, was alles sinnvoll ist. Das bespreche ich auch, was sinnvoll ist. Kein Rauchen, Überhitzung vermeiden. Und natürlich auch, also man kann schon gucken, ob eine Begrenzung da ist, weil viele Kinder eine Begrenzung brauchen oder am Anfang vielleicht auch Puppen. Aber eben nicht viel Kuscheltiere mit ins Bett. Das mache ich auch sehr individuell. Mhm. Aber zum Beispiel beim Stillen schon mal ein Tuch dazu zu nehmen, dass das Kind sozusagen merkt, ich muss vielleicht dazu sagen, dass die Säuglinge, das ist auch intuitiv, wenn die stillen, das ist bei Flaschenkindern, also bei Kindern, die Flasche nehmen, genauso, die pumpen mit den Händen an der Brust oder an der Kleidung von den Eltern oder am Gesicht, so das, was sie gerade kriegen. Und das ist eigentlich dafür da, um den Milchfluss zu aktivieren. Das ist so angeboren.
Okay.
Und das kann man ganz gut nutzen, um zum Beispiel auf Dauer, wir nennen das Übergangsobjekt, einzuführen. Also Übergangsobjekt heißt, das ist was uns dann hilft, uns beim Einschlafen immer ein bisschen mehr zurückzuziehen. Zum Beispiel ein Tuch, was ich dann festhalten kann. Dann habe ich eben nicht Mamas Nase, die ich festhalte, oder Mamas Haare, die ich drehe, oder das Ohr von Mama. Und deswegen kann die Mama weder ausgetauscht werden, das kann dann auch nicht der Papa machen, weil das Ohr von Mama ist dann Mamas Ohr und nicht Papas Ohr.
Okay. Ne, so.
Da kann man die Kinder unterstützen, eigene Rituale zu entwickeln. Und dann kann man irgendwann das Tuch auch mit ins Bett nehmen.
Du hast jetzt sehr viele Beispiele genannt, wo die Eltern, also wo ihr gezeigt habt, wie die Eltern mit Ida umgehen können, um das Schreien zu vermindern. Mhm. Konntest du der Mutter auch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie sie für sich selber besser sorgen konnte, damit sie den Alltag mit ihrem Kind gut übersteht?
Ja, das ist, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich ja Netzwerkaufbau bedeutet, erstmal zu gucken, wo gibt es noch Unterstützung, damit ich aus dieser Skala 0 bis 2 rauskomme, aus dieser Erschöpfung rauskomme. Das ist immer das Erste, was ich mache. Wie kann der Vater mit eingebunden werden? Also erstmal zu gucken, wie können die sich abwechseln zum Beispiel. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ich helfe den Eltern auch, weil wir machen auch körperorientierte Beratung, ich helfe den Eltern in den Methoden zu gucken, wie kann ich mich selbst beruhigen? Also wie kann ich selbst, obwohl das Kind so schreit, einigermaßen ruhig bleiben? Und da gibt es im Grunde genommen erstmal nur eine Möglichkeit, nämlich durch das eigene lange Ausatmen. Ich sage dann oft, dass die Eltern das lange Ausatmen, das ist die Methode, wo ich meinen eigenen Herzschlag runterbringen kann. Also ich kann nicht so tun, als sei ich ruhig. Mhm. Das ist die einzige Methode, wo wir unser Beruhigungssystem anschalten können, durch langes Ausatmen. Und das übe ich auch mit den Eltern.
Okay.
Und gegebenenfalls darf man auch in den absoluten Schreiphasen, kann man Oropax nehmen, um die obersten Schreiphasen ein bisschen abzukappen. Weil das Gehirn natürlich, der Mütter, wenn die Kinder schreien, also wenn das Nachbarkind schreit, dann denke ich, ja, es ist anstrengend, es ist ein Kind, was schreit. Aber wenn mein eigenes Kind schreit, das geht so durch Mark und Bein und dann will ich helfen. Und da ist es manchmal hilfreich, wirklich einen Ohrbox zu nehmen. Mhm. Oder ich sage, eine schöne Musik aufs Ohr. So, dass man, oder leise anstellen im Raum. Dass man sich mal ab und zu einen Atemzug auf das Kind konzentriert. und einen Atemzug auf sich selbst oder auf die Musik hört, um ruhiger zu werden. Weil die Kinder sind im Grunde genommen, die haben nur eine Chance, ruhig zu werden. Also die sind unruhig und sind vom Temperament her, haben es schwierig, runterzukommen. Und die müssen sich sozusagen an der Mutter, an dem Vater, der sie gerade betreut, orientieren. Und wenn die Erwachsenen unruhig sind, dann hat das Kind gar keine Chance.
Ja.
Und das übe ich wirklich mit den Eltern auch.
Glaubst du denn, dass ich die innere Unruhe der Eltern auch auf das Kind übertragen kann?
Ja, auf jeden Fall. Weil Kinder sind, deswegen ist Blickkontakt auch so wichtig. Kinder lernen im Blickkontakt sich selbst kennen sozusagen. Also Philosophen sagen, das Kind lernt das Ich im Du. Das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt. Das heißt also, ich lerne mich und meine Gefühle kennen, indem ich meine Mama und meinen Papa angucke oder meine Bezugspersonen angucke. Ja. Und ich merke irgendwie, ich mache vielleicht ein krauses Gesicht und mein Papa macht auch ein krauses Gesicht. Sagt, was ist denn los mit dir? Und löst dann dieses krause Gesicht auf und sagt, oh, soll man mal das und das machen? Und dann kriege ich plötzlich Möglichkeiten zu verstehen, ach, das ist mit mir los. Hm. Und okay, da gibt es was anderes, was Neues, da wird mir geholfen. Also das ist unheimlich wichtig, im Blickkontakt, in der Sprache mit den Kindern zu sein. Dadurch lernen die sich selbst kennen sozusagen. Okay. Und können dann eben Step by Step auch lernen, sich selbst zu beruhigen. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, was wir auch erklären, wieso ein Schlafverhalten von Kindern, in welchem Alter, welches Schlafverhalten eher typisch ist. Und wie die Wachphasen, also ein 3 Monate altes Kind oder 2, 3 Monate altes Kind, da sagen wir 1 Stunde Wachphase. Und dann geht es eigentlich schon wieder Richtung Beruhigung und Richtung Schlaf. Und bei den Älteren sind jetzt vielleicht 2 Stunden. Und dann erklären wir nochmal, wie sind denn die Nachtphasen eigentlich? Oder viele Eltern, zum Beispiel 6 Monate alte Kinder, das ist super typisch, dass die nach einer halben Stunde wach werden. Die schlafen ein, sind nach einer halben Stunde wieder wach. Und dann ist es oft so, naja, die sind ja schon wieder wach, dann nehme ich sie wieder hoch, aber eigentlich sind sie noch gar nicht ausgeschlafen. Und dann helfen wir den Eltern im Grunde genommen in der Wiedereinschlaf. Wir nennen das Wiedereinschlafsprache sozusagen, also zu gucken, auf den Po klopfen, sagen, nicht in Blickkontakt gehen, denn ich will ja nicht wach machen, sondern dann nehme ich nicht den Blickkontakt, sondern mach alles gut, lege das Kind vielleicht mal auf die andere Seite, bleib dabei, um zu helfen, wieder einzuschlafen. Also das ist, glaube ich, für die Eltern, und das war bei der Mutter mit der Ida auch so, so ein bisschen auch entwicklungspsychologisch zum Beispiel zu verstehen, wie schlafen Kinder denn überhaupt? Also es geht nicht darum, ich kann nie sagen, wie viele Stunden braucht ein Kind innerhalb von 24 Stunden Schlaf. Das ist unheimlich unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich vom Temperament. Und da kann ich nicht sagen, Kind mit 7 Monaten braucht die Stunden oder so. Das würde ich nie sagen, sondern da kann man in Ruhe gucken, zum Beispiel ein Schlafprotokoll mal machen und zu gucken, wie viel Schlaf braucht ihr Kind eigentlich, so, um das individuell auch rauszubekommen.
Du hast jetzt sehr viele Dinge beschrieben, was du in der Zusammenarbeit mit der Familie gemacht hast und erarbeitet hast. Wie lange hast du mit der Familie zusammengearbeitet?
Also mit der Familie, wir haben uns so 5-mal getroffen. Und aber es ging eigentlich nach der zweiten, also beim ersten Mal ist es ja auch so ein bisschen sich kennenlernen und schnuppern und kann ich vertrauen und was will die, was sagt die so. Manchmal ist es auch in Familien schon so ein Zack. Und da verändert sich gleich was. Das war bei der Familie beim 2., 3. Mal, wo sie dann gemerkt hat, boah, nachdem sie dann auch aus der Erschöpfung heraus, so das war wirklich, das war toll, sie hat ein Netzwerk zugelassen. Und dann hat sie gemerkt, sie hat eigene Lösungsideen. Und diese eigenen Lösungsideen führen dazu, dass es noch nicht ganz doll ist, aber der erste Schlaf klappte schon mal. Und sie hatte die Erlaubnis, das Kind auch um 7, um 5 in die Federwiege zu legen und hat nicht dabei, auch dabei noch ein schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Also das kommt ja auch noch hinzu, dass man sagt, mein Gott, alle anderen schaffen das, anders zu machen und ich muss zu sowas greifen. Und was passiert in den nächsten 10 Jahren so ungefähr? Mhm. Ne? Also da fühlt man sich ja so, man hat so das Gefühl, das alte Leben ist so vorbei, ja. Das erzählen die Mütter mir. Und sagen, es wird gefühlt, das erfahre ich dann oft, wenn ich hinterher nochmal mit den Eltern spreche oder am Ende der Beratung nochmal gucke, dann sagen die oft, ich habe das Gefühl gehabt, mein Leben ist zu Ende, wie es vorher war. Es wird immer, die stecken so fest in diesem Frustrationsgefühl, dass sie es nicht hinkriegen, dass sie denken, das bleibt jetzt immer so.
Ja. Schämen die sich auch teilweise, wenn sie zu dir kommen?
Ja, es ist oft so das erste, ja, ich weiß auch nicht, dass ich jetzt schon mich melde. So ein bisschen, also da steckt natürlich so ein bisschen, ich glaube, da steckt ein bisschen Scham hinter, im Sinne von, mein Gott, Kinder großziehen, das schafft man doch alleine. Also das macht doch jeder irgendwie. Und das ist, dann sage ich mal, es ist echt Quatsch. Wenn wir zum Beispiel Zahnschmerzen haben, gehen wir auch zum Zahnarzt. Und ich gehe jetzt auch nicht erst zum Zahnarzt, wenn schon die Wunde, was ich, wie groß ist, sondern im Idealfall gehe ich los, wenn es anfängt, ein bisschen, bisschen schmerzhaft zu werden. Und das finde ich immer, das begrüße ich sehr. Also wir haben keine Hürde, zu uns zu kommen. Und ich sage immer, also ich finde, wer zu uns kommt, zeigt, dass er ein ganz schön gutes Selbstbewusstsein hat.
Ja.
Ne? Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein heißt auch zu merken, da ist jetzt vielleicht irgendwie eine Grenze und vielleicht nehme ich mal jemanden, der nicht emotional gebunden ist an mein Kind und nutze da nochmal das Fachwissen, um mein eigenes Mama-Wissen zu stärken, Papa-Wissen.
Ja. So. Wie geht's der Familie heute?
Also die Ida ist inzwischen 1 Jahr alt und die Familie hat sich vor kurzem einmal wieder gemeldet. Da ging es um die Themen des ersten, um das erste Lebensjahr, Autonomie, Abhängigkeitskonflikt nennen wir das, also zu gucken, ich werde ganz neugierig, die kann inzwischen laufen, geht in einen anderen Raum rein und ist dann ganz verunsichert, klammert wieder viel mehr und sagte, geht das jetzt wieder zurück? So, nein, dann konnte ich das erklären, was in dem Alter sinnvoll ist. Also es gibt Familien, die sich immer wieder, also immer mal wieder melden, nicht alle Familien, aber das ist auch freigestellt. Und die Familie mit der Ida, die sagte dann, ich glaube, ich brauche mal ein Refreshing. So, einmal noch. Wir haben uns einmal noch mal gesprochen und dann ging es auch erstmal wieder. Also die waren sehr zufrieden und die Kleine ist toll. Und die Eltern haben sich sehr, sehr wirksam als Mutter gefühlt. Also die haben wirklich so gemerkt, so, wir kriegen das hin. Und das ist natürlich anstrengend, Kind, ne, so mit dem Kind zu sein und seine eigenen Bedürfnisse immer so zurückzustellen. Das ist total anstrengend auch. Aber unser Kind ist toll. Und das ist natürlich schön, wenn die so einen Stolz auf sich und auf das Kind entwickeln können. Und so merken, dass sie so als Familie auch ihren Weg gehen dürfen. Und vielleicht akzeptieren können, dass andere Familien das anders machen und nicht gleich in so eine Bewertung von besser oder schlechter gehen oder so. Das ist für mich immer so wichtig, dass Familien das vielleicht anders machen, aber anders heißt ja nicht besser oder schlechter.
Ja, und ich meine, du hattest eben gesagt, es gibt viele Richtigs, aber wir wollen das eigene richtig finden und es ist ja dann schön, dass sie ihr eigenes richtig gefunden haben, genau. Und dass es ihnen damit gut geht. Das ist ja die Hauptsache. Ne?
Genau. Und was ich auch immer, was für mich auch nochmal so wichtig ist, sagt den Eltern, wir müssen ausreichend gute Eltern sein. Also wir müssen Fehler machen. Das ist sogar gut für die Kinder im Grunde genommen. Also auch das ist wissenschaftlich belegt, dass ausreichend gute Eltern eigentlich die besten Eltern sind und nicht die, die sozusagen das Gefühl haben, sie dürfen nie einen Fehler machen.
So. Ja. Wie können denn auch andere Eltern oder generell Eltern dich bzw. euch erreichen?
Also uns über die Caritas-Seite, caritas-ms.de, kann ich gleich mal benennen. Dann über Mail allgemein, über Internet, über Kinderärzte wissen unsere Adresse. Es wird weiter gesagt, die Hebammen kennen uns. Familienbildungsstätten wissen, dass es uns gibt. Und es spricht sich natürlich auch unter den Müttern rum, dass wir hier so arbeiten, mit den ganz Kleinen auch schon arbeiten. Ja, und wir haben auch Sprechstunden, wir haben offene Sprechstunden. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir 4 Kolleginnen sind, die in dem Bereich arbeiten. Und wir haben, weil wir den Eltern kurze Wege ermöglichen wollen, in verschiedenen Stadtteilen die Ansprechpartner. Und da gibt es immer Sprechstunden. Mhm. Und das steht auf unseren Flyern und auch auf der Homepage drauf, wann die Sprechstunden sind, wo man dann auch einfach auflaufen darf sozusagen oder sich melden kann, Telefon, und dann wird ein Termin gemacht. Und wir versuchen eigentlich wirklich den ersten Termin, dass wir maximal 14 Tage Zeit haben, vom Telefonat zum ersten Termin. Mhm. Das ist unser Ziel.
Okay.
Und wenn die Kinder ganz, ganz klein sind, wir das Gefühl haben, da ist jetzt die Not total groß, dann kriegen wir es auch mal anders hin.
Ach, super.
Und also das ist ab und zu, schaffen wir es auch mal nicht, dann wird es mal 3 Wochen. Aber dann sind die Kinder vielleicht ein bisschen größer und die Eltern sind vielleicht ein bisschen eingeschränkter in der Terminwahl. Dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
So. Mm, aber ihr versucht erstmal alles möglich zu machen.
Genau. Ja. Genau, wir versuchen das möglich zu machen, weil wir schon erahnen können, wie stressvoll die Zeit ist. Und wir sagen immer, die Chance des Anfangs nutzen. Und je länger es verstrichen ist, umso verfestigter sind auch Muster und Frustrationen. Und von daher versuchen wir schon, die Eltern so ernst zu nehmen und zu sagen, ja, wir machen so schnell, wie wir es möglich machen können, den ersten Termin, dass wir uns kennenlernen.
Schön. Also schön, dass es eure Arbeit gibt.
Ja, ich habe früher auch mit Familien gearbeitet und die Kolleginnen natürlich auch. Wir machen das auch jetzt noch. Unsere Beratungsstelle ist ja auch für Eltern mit jugendlichen Kindern. Also im Grunde genommen, bis die erwachsen sind, die Kinder. Das ist unsere Beratungsstelle als Anlaufstelle, ist da möglich. Und ich habe früher viel mit Familien gearbeitet, mit Jugendlichen, und habe häufig gehört, dass die Eltern dann gesagt haben, das irgendwie war es von Anfang an schon. Also der hat so geschrien oder die hat so geschrien, und irgendwie war die Not von Anfang an schon so groß. Hm. Und das hat uns noch mal mehr bewogen zu gucken, Mensch, wir müssen mehr an den Anfang gehen.
Ja.
Und daraus ist das damals als Projekt Starthilfe, und inzwischen seit 12 Jahren machen wir die Beratung hier in Münster.
Das ist eine lange Zeit,
ja, in
der du wahrscheinlich schon viel Erfahrung gesammelt hast.
Ja, genau.
Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit verschafft hast und uns die Geschichte mitgebracht hast.
Ja, gerne.
Und danke, dass du unser Gast gewesen bist.
Ja, danke für die Einladung nochmal.
Danke, dass du heute reingehört hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit der Heldenreise des Lotsen befassen wollen.